Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und wir machen heute weiter mit dem Epheserbrief, Kapitel 5. Und wir wollen heute einen Abschnitt angehen, den ich überschrieben habe mit dem Weg zu einer glücklichen Ehe. Nun, der Titel klingt jetzt ja etwas negativ. Er setzt ja fast voraus, dass eine Ehe erst einmal unglücklich ist und hier ein Weg jetzt zu einem glücklichen Miteinander gesucht wird. Und dem ist schon ganz am Anfang entgegenzusetzen, nein, dem ist nicht so. Eine Ehe kann von Anfang an gut sein, kann von Anfang an glücklich sein und kann, wie wir heute sehen werden, zu einer schier unerschütterlichen Partnerschaft werden zwischen zwei Menschen, die nicht nur miteinander durchs Leben gehen, sondern die füreinander da sind und ihre Fähigkeiten zu unglaublichen Leistungen auch vereinigen. Zum Beispiel über Jahrzehnte hinweg 24 Stunden am Tag für ihre Kinder da zu sein und sie großzuziehen. Unglaubliche Leistungen, was hier zwei Menschen zustande bringen. Und ich bin tief davon überzeugt, dass Ehe ein ganzes Stück weit Himmel auf Erden sein kann. Eine schlecht laufende Ehe kann hingegen auch schnell zur Hölle auf Erden werden. Und auch das ist leider oft genug Realität. Aber nun, ich möchte ganz am Anfang einen Vers an die Wand werfen und ich garantiere euch, und zwar jedem, wenn er sich daran hält, und zwar ein Leben lang, dann wird er niemals Eheprobleme haben. Eine 100% Garantie. Und zwar schreibt Paulus im Korintherbrief, ich meine also, dass es das Beste ist, wenn jemand unverheiratet bleibt. Die 100% Garantie, niemals Eheprobleme zu bekommen. Aber nun gehen wir mal davon aus, dass ihr den Rat des Paulus aus 1. Korinther 7, 26 nicht befolgt habt, wie ich, oder nicht befolgen wollt. Wir haben ein verlobtes Ehepaar da vor uns. Und die dann auch trotz meiner Predigt noch sagen, nee, diesen Rat wollen wir nicht. Dann gibt es ein zweites Wort aus der Bibel, zwei Verse weiter. Wenn du aber heiratest, so werden mancherlei Not und Trübsal nicht ausbleiben. Und es gibt Paare, die kommen zu mir und sagen, ja, wir haben geheiratet und wir dachten, die Ehe wird uns glücklich machen. Jetzt haben wir aber Not und Trübsal. Und ich sage, ja, seid ihr jetzt überrascht oder wie? Steht doch schon in der Bibel. Aber sagt das Paar, ja, wir sind doch Christen. Und wir haben trotzdem Not und Trübsal in unserer Beziehung. Und jetzt müssen wir erstmal feststellen, dass Christsein weder Garant noch Bedingung für eine gute Ehe ist. Es gibt viele Nichtchristen, die eine sehr gute Ehe führen. Und es gibt viele Christen, die eine sehr schlechte Ehe führen. Und woran liegt das? Nun, die Ehe kommt ja nicht von ungefähr. Sie wurde von Gott geschaffen. Gott hat den Mann geschaffen, Gott hat die Frau geschaffen, Gott hat die Ehe zwischen Mann und Frau geschaffen und Gott hat Regeln gegeben, damit die Ehe gut funktioniert. Gott hat Regeln gegeben, damit die Ehe gut funktioniert. Und wenn ein Mann und eine Frau heiraten, die beide keine Christen sind und weitestgehend die Regeln für eine gute Ehe beachten, bewusst oder unbewusst, dass sie von Gott sind, die werden eine gute Ehe führen. Und es gibt Christen, die eine schlechte Ehe führen. Warum? Weil sie alle Regeln brechen. Ich fahre gerne Auto. Ja, und was passiert mit mir als Christen, wenn ich vor einer scharfen Kurve bete? Der gut nicht existente Fisch auf meinem Auto blank poliert. Und diese Kurve nicht mit den vorgeschriebenen 40, sondern mit 100 km/h nehme. Was werde ich erfahren als Christ? Ich werde mit Kraft erfüllt werden. Also nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes, sondern mit der Zentrifugalkraft, die mich aus der Kurve schleudern wird. Warum? Weil das Beten vorher schlecht war? Nein. Weil der Fisch schlecht war? Nein. Sondern weil ich die Regel missachtet habe, den der Konstrukteur dieser Kurve aufgestellt hat. Das war dann mein Fehler. Ja, und ihr Lieben, so eine glückliche Ehe ist so wenig Zufall, wie es Zufall im Straßenverkehr ist, wenn ich in der Spur bleibe. Ja, Überraschung gibt es zwar immer, aber in 99% der Fälle hängt es doch davon ab, ob die Regeln befolgt werden, die der Erbauer der Kurve oder dann jetzt hier der Erbauer der Ehe Gott gesetzt hat. Und einem Ehepaar, wo beide bereit sind, die Regeln, die Gebrauchsanweisung des Erfinders der Ehe zu folgen, verspreche ich hier und heute eine glückliche Ehe. Das gilt übrigens selbst für den Fall, dass das Ehepaar nicht gläubig ist, ne? Wenn beide trotz alledem den Gebrauchsanweisungen Gottes Folge leisten, werden sie eine glückliche Ehe haben können. Für Christen kommt natürlich noch hinzu, dass sie zum Beispiel, was das ganze Thema Vergebung angeht, noch eine ganz andere Grundlage haben. Ja? Aber wie gesagt, Christsein bedingt nicht Glück in der Ehe. Und wenn in einer Ehe nur ein Teil, also nur der Mann oder nur die Frau, die Gebrauchsanweisung des Erfinders der Ehe befolgt, dann fällt es mir jetzt pauschal schwer, eine glückliche Ehe zu versprechen, aber ich kann versprechen, sie wird trotzdem besser sein, als wenn die Regeln von beiden nicht befolgt werden. Ja? Okay, und die heutige Predigt, ihr seht schon, das ist ein großes Thema, gibt jetzt keine umfassende Antwort auf die Frage, wie eine Ehe gelingen kann, auch keine persönliche Antwort, sondern ich möchte hier Leitlinien weitergeben, die wir aus dem Epheserbrief haben und wo ich auch denke, dass sie sehr wichtig sind. Und wir fangen jetzt erstmal an. Der Text Epheser 5, 22 bis 24. Es geht hier übrigens um den ersten Teil, der zweite Teil kommt dann in ein paar Wochen. Und hier steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Ehemännern so unter, wie ihr es dem Herrn gegenüber tut. Denn der Ehemann steht der Frau vor, wie auch der Messias der Gemeinde vorsteht. Zugleich ist er derjenige, der den Leib der Gemeinde rettet. So wie die Gemeinde sich dem Messias unterordnet, sollen sich die Frauen in allen Dingen ihren Ehemännern unterordnen. Ja, prima, denken sich jetzt vielleicht einige, das ist ja eine super Anweisung, damit zumindest der Mann glücklich wird. Ne? Die Frau, die immer schön das tut, was er will. Ganz klasse, Paulus. Und es gibt nicht wenige, die aufgrund dieses Verses Paulus einen Chauvinisten nennen. Und dann denken, naja, dieses Bild entspricht dem, was der Paulus hier meint. Eine glückliche Ehe, würde vielleicht der Mann hier zumindest behaupten. Nun, ich denke, dieses Bild von der geknechteten Frau und dem davor stolzierenden Mann ist meilenweit von dem entfernt, was der Paulus hier eigentlich meinte. Hier nochmal zum Vers zurück. Zum einen, erstmal diese drei Verse sind an die Ehefrauen oder die Frauen unter uns gerichtet. Ja, und tut mir leid, Männer, wir sind dann das nächste Mal dran. Auf uns warten dann übrigens nicht drei, sondern 9 Verse, also haltet euch bereit. Auch ein Bild, ja, mal schauen, ob mir eins einfällt. Ja, und damit hier kein Missverständnis aufkommt, hier steht nicht, ihr Männer, sorgt dafür, dass sich eure Frauen unterordnen. Das ist ganz wichtig. Also hier sind seid primär ihr Frauen heute adressiert. Es ist ein persönliches Wort Gottes an euch. Ihr Frauen, ordnet euch euren Ehemännern unter, so wie ihr es dem Herrn gegenüber tut. Gut, und dieser zweite Teilsatz ist jetzt eigentlich schon der Schlüssel zum Verständnis. Beschreibt dieses Bild von der unterdrückten Frau das Verhältnis zwischen dem Herrn Jesus und euch? Ja, wohl kaum. Wohl kaum. Also der Herr, der uns so knechtet, und doch ist er der Herr. Ja, was gibt uns denn der Herr vor? Wo müssen wir uns denn unterordnen? Schreibt Gott uns jedes Mal vor, wo wir unseren Urlaub zu verbringen haben? Das kann passieren, ist aber selten. Schreibt uns Gott vor, welche Ausbildung wir beginnen sollen oder welchen Beruf wir wählen sollen. Das kann passieren, ist aber selten. Wesentlich häufiger bittet der Christ, dass der Herr ihm Weisheit in solchen Fragen gibt. Selten kommt die Antwort in Form eines Befehls. Die wenigsten Menschen hören eine klare Stimme Gottes, auch wenn es um die Partnerwahl geht. Ja, gibt es nicht schwarz auf weiß eine Antwort. Also sie fühlen vielleicht, dass Gott zu ihnen redet, wobei das ist dann auch schwierig in so einer Phase, ne? Hormone bewirken auch Gefühle. Es ist dann immer schwierig, mit dem Heiligen Geist auseinanderzuhalten. Was ich sagen möchte, ist, Gott lässt uns in allen möglichen Bereichen Freiheit und trotzdem ist er der Herr, dem wir uns unterordnen. Ja, und wie passt das zusammen? Ich drücke es mal so aus. Gott teilt den Menschen wenige, aber sehr wichtige Prioritäten mit und überlässt es weitestgehend uns, wie wir diese Prioritäten umsetzen. Ihr könnt zum Beispiel an das Gleichnis von den anvertrauten Funden nehmen. Gott gibt Funde und sagt, naja, jetzt handelt damit, bis ich wiederkomme. Ne? Und dann schaut er her, was haben die Menschen draus gemacht. Das spiegelt nicht unsere ganze Beziehung mit Gott wider, aber ein Teil. Gott verantwortet uns Lebenszeit und Entscheidungsfreiheit. Gott teilt uns zum Beispiel mit, dass wir ihn über alles lieben sollen und unseren Nächsten lieben sollen. Das ist Gott ganz wichtig, aber er überlässt es uns, wie wir diese Liebe zum Ausdruck bringen. Der eine drückt es so aus, dass er seinen Urlaub damit verbringt, befreundete Missionarsfamilien zu besuchen, so wie es unsere Ruth tut. Das ist ihre Art und Weise, auch ihre Liebe zum Herrn zum Ausdruck zu bringen. Ich vermute mal, dass Ruth aber jetzt keine Stimme Gottes als Befehl gehört hat. So, hör mal zu, Ruth, die nächsten 20 Jahre verzichtest du darauf, Urlaub irgendwo am Strand zu verbringen. Die Priorität Gottes, ihn zu lieben, unsere Nächsten zu lieben, beeinflusst unser ganzes Leben und spricht auch in unsere Urlaubsplanung mit rein, in unsere Berufswahl, vielleicht in unsere Hobbys, in unsere Partnerwahl, aber selten in dieser Befehlsform, dass Gott uns etwas aufdrückt und hiermit knechtet und wie eine Marionette durch das Leben scheucht. Christsein ist Freiheit, Gott zu dienen. Und wie dienen wir ihn, wie ordnen wir uns Gott unter? Naja, wir machen uns seine Priorität zu eigenen. Das, was Gott wichtig ist, das machen wir uns zu eigen, so dass es auch für uns wichtig wird und gestalten im Rahmen dieser Priorität unser Leben in aller Regel ziemlich frei, oder? Ja, wir haben die Situation, Christsein ist kein Leben in der Sklaverei, sondern die Freiheit, Gott dienen zu dürfen. Ein letztes Beispiel dazu nehmt Jesus selbst. In 1. Korinther 11 und auch 15 steht, dass Christus sich Gott dem Vater unterordnet. Und trotzdem hat Jesus Christus alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, wie passt denn das zusammen? Ordnet er sich unter oder hat er alle Gewalt? Naja, beides. Jesus Christus setzt seine Macht und Gewalt nicht selbstherrlich ein, sondern ordnet sie der Priorität seines Vaters im Himmel unter, dass er gepriesen wird und er geehrt wird. Ja, und wenn wir das verstanden haben, ich glaube, dann haben wir auch den Schlüssel zu diesem Vers in Epheser 5, 22. Ihr Frauen ordnet euch euren Ehemännern so unter, wie ihr es dem Herrn gegenüber tut. Und jetzt kommt die Gretchenfrage, naja, wie sieht denn das aus, wenn eine Frau die Priorität ihres Mannes sich zu eigen macht? Und wie kann sie und warum soll sie sich hier auch unterordnen? Warum soll sie die Priorität des Mannes sich zu eigen machen? Auf die Aufforderung, sich unterordnen zu sollen, habe ich schon drei Antworten gehört. Die erste ist, ja, verstanden, aber habe keine Lust dazu. Gut, das ist so Regelbrechen und mit 120 in die Kurve. Zweitens habe ich gehört, in Ordnung, das mache ich, und zwar, weil es die Bibel so sagt. Punkt. Ist jetzt keine schlechte Antwort, etwas zu machen, weil es in der Bibel steht. Und die Dritten sagen, ist in Ordnung, aber ich möchte trotzdem ganz gerne verstehen, warum eigentlich? Warum ist es gut, sich unterzuordnen? Und ich denke, hier finden wir auch eine Antwort, auch in der Bibel. Denk mal daran zurück, wie Gott den Menschen schuf. Er schuf den Adam und dann sagt Gott in 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass Adam alleine sei. Adam heißt Mensch. Dass der Mensch alleine sei, ist nicht gut, dass dieser Adam alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die ihm entspricht. 1. Mose 2, Vers 18. Dieses Wort, das da steht, eine Gehilfin, die ihm entspricht, kommt in der hebräischen Bibel nur dieses eine Mal vor und bedeutet nicht, ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die ihm identisch ist, die ihm gleich ist, sondern die komplementär zu ihm passt. Was bedeutet jetzt komplementär? Adam und Eva passen zueinander wie ein Schlüssel zu einem Schloss passt. Das ist komplementär. Sie sind unterschiedlich, aber sie sind füreinander geschaffen. Sie passen zusammen. Ja, Mann und Frau, zwei grundverschiedene Persönlichkeiten und die doch füreinander geschaffen sind und zusammen passen. Und ein Schloss und ein passender Schlüssel machen gerade in ihrer Unterschiedlichkeit Sinn und sie ergänzen sich. Keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, naja, das Schloss ist irgendwie blöd, der Schlüssel ist viel besser und ich gieße jetzt dieses Schloss um, dass es auch zu einem Schlüssel wird. Dann hat man zwei Schlüssel, die zu nichts taugen. Eva war das passende Gegenstück zu Adam und es bildete sich die erste wahre Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Ja, inwieweit sind Mann und Frau jetzt verschieden, komplementär, sich ergänzend? Wie kann man sich das vorstellen? Dann müssen wir erstmal jetzt einen Blick in die Köpfe von Mann und Frau wagen. Wenn man bei einem Mann die Schädeldecke öffnet, so bildlich gesprochen, dann entdeckt man eigentlich was total Erstaunliches, weil in seinem Gehirn findet man lauter Schachteln. Da gibt es unterschiedliche Schachteln unterschiedlicher Größe. Ihr seht hier ein paar wenige, jetzt die sind etwas größer, viele, viele kleine. Eine große Box in der Mitte. Ja, da gibt es Schachteln für Auto, für Urlaub, für Arbeit, für Geld, für die Schwiegermutter. Überall gibt's quasi eine Box. Und Regel Nummer 1, diese Boxen berühren sich nicht. Regel Nummer 1, diese Boxen berühren sich nicht. Und ihr Frauen, wenn ihr mit einem Mann über ein Thema sprecht, was passiert dann? Dann wird er innerlich eine Box herausholen, wo dieses Thema draufsteht, öffnen und mit euch über dieses Thema sprechen. Sollte im Lauf des Gespräches ein anderes Thema unerwartet hochploppen, ist ein Mann zwangsläufig verwirrt, weil er die passende Schachtel nicht in den Händen hält. Sie berühren sich nicht und es hat auch nur eine Schachtel auf zu sein. Grundsätzlich sind wir in der Lage, Themenwechsel durchzuführen. Dazu muss aber erstmal eine Schachtel geschlossen werden, zurückgestellt und die neue gefunden und aufgemacht werden. Bei einem durchschnittlichen Mann ein Vorgang, der durchschnittlich 20 Sekunden in Anspruch nimmt, kann auch schon mal länger dauern. Es sei denn, dass der Mann gerade diese Box offen hat. Da dauert es länger. Das ist nämlich seine absolute Lieblingsschachtel. Das ist eine Box, ja, mit drei Buchstaben. Was steht da drauf? Nix. Wir nennen sie unsere Nix-Box und deswegen lieben wir sie. Ja, wisst ihr, was drin ist? Nix. Frauen denken, ja, eine leere Box, darf ich da mit rein? Nein, da ist nichts drin. Und die meisten Männer suchen sich Aktivitäten, in denen sie ungestört ihre Nix-Box hervorkramen können und nach außen hin trotzdem etwas Sinnvolles tun. Ich gehe zum Beispiel gerne tauchen. Wir gehen da an den Starnberger See, lassen uns auf 40 Meter plumpsen. Da ist absolute Dunkelheit. Gut, wir haben noch unsere Taschenlampen. Claudia fragt mich, und was seht ihr da? Ich sage nichts und das ist auch gut so. Und da bleiben wir, bis unsere Luft zur Neige geht und dann geht's wieder hoch. Es gibt Männer, die gehen gerne angeln. An was denkt ein Angler? Ja. Oh. Ja, vielleicht. Vielleicht auch einfach an nix. Dann war ein Tag angeln, nach außen hin was Sinnvolles getan, aber vielleicht denkt er so viel wie ich da auf 40 Meter im Starnberger See. Ja, das ist was Erstaunliches für viele Frauen, aber lasst euch gesagt sein, eine Universität in Pennsylvania hat bewiesen, dass ein Mann tatsächlich in der Lage ist, an nichts zu denken und trotzdem zu atmen. Und wenn euer Mann zu Hause irgendwo sitzt und ihr fragt, Schatzi, was denkst du? Und er sagt, an nichts, sagt er höchstwahrscheinlich die Wahrheit. Und das Zurücklegen dieser Box dauert nicht 20 Sekunden, sondern durchschnittlich 1 Minute, aber da ist auch schon so ein Grummeln dabei, bis eher so 5 Minuten. Also Frauen, was könnt ihr euch merken? Gebt euren Männern keine lebenswichtigen Informationen, wie zum Beispiel, hole heute Abend unseren Sohn vom Kindergarten ab, wenn er nicht eine Chance hatte, die passende Box herauszuholen. Ne? Claudia redet auch schon mal am Armbrotstisch zu mir und dann kommt keine Antwort. Und dann, hallo, hörst denn ich? Ach so, du hast mit mir geredet. Ja, zu wem denn sonst? Ja, da brauche ich auch erstmal einen Trigger, Jens. Dann packe ich meine Nixbox zu. Und dann bin ich irgendwann wieder aufnahmefähig. So, was ist jetzt aber die unglaubliche Stärke im Gehirn eines Mannes? Es gibt nur wenig große Boxen. Und wenn ein Mann diese Box öffnet und seine gesamte Kraft, Aufmerksamkeit, Intelligenz da reinsteckt, was sich in dieser Box befindet, dann ist er wirklich zu unglaublichem fähig, das gesamte Potenzial seines Gehirns auf eine Sache zu konzentrieren. Die meisten Dinge im Leben sind, wir sagen es jetzt mal ehrlich, uns Männern ziemlich unwichtig. Aber es gibt ein paar Flöcke, wo wir uns 300%ig rein investieren. Und wenn wir daran sind, ja, da sind wir richtig gut. Ja, es gibt, überlegt mal, wenn ihr verschiedene Bereiche seht im alltäglichen Leben, wer ist typischerweise ganz oben in der Top-Disziplin? Es sind Männer. Es sind nicht deswegen, weil sie intelligenter werden, sondern weil sie ihre gesamte Energie in eine Sache reinstecken. Egal, ob es jetzt Star-Köche sind, ob es Schachspieler sind, ob es Architekten sind. Es gibt Ausnahmen natürlich. Und ihr seht, ich muss pauschalisieren, weil jeder individuell ist. Aber für 90% der Frauen und für 90% der Männer, denke ich, stimmt es, was ich sage. Sie sind in der Lage, sich da 100%ig einzubringen. Und nicht umsonst, Fachidiot ist eigentlich ein männlicher Begriff. Das muss ich jetzt auch sagen. Etwas, was Frauen wesentlich weniger kennen. Aber wie gesagt, der Vorteil, da können sie ganze Sache machen und sich rein investieren. Gut, das Gehirn eines Mannes. Das Gehirn einer Frau ist ein bisschen anders aufgebaut. Was fällt als Unterschiede auf? Es gibt Boxen, vielleicht ein paar mehr, aber nicht allzu viele mehr, aber weniger Unterschiede zwischen groß und klein. Und ihr seht, die erste Hauptregel des Mannes, die Boxen berühren sich nicht. Ja, das ist hier völlig anders. Jede Box ist mit jeder anderen Box verbunden, durch Nervenbahnen vernetzt. Und durch diese Nervenbahnen fließt der ständig pulsierende Starkstrom ihrer Emotionen. Ja, das ist das, was die Boxen miteinander verbindet. Und das Auto, die Kinder, das Geld, Nachbars Garten, die Mutter, alle sind auf wundersame Art und Weise miteinander verbunden. Ja, Ben. Ja, das habe ich gemacht, weil das ist eine Mädchenfarbe. Ich muss ja hier auch, ne? Genau. Aber ist gut aufgefallen. Naja, und so kommt es, dass wenn der Mann zum Beispiel in einem Gespräch, sagen wir, die Urlaubsbox rausholt, und mit der Frau darüber spricht und fragt, wo soll es den nächsten Sommer hingehen, die Frau möglicherweise über den Sommerurlaub gedanklich zur Krankheit im letzten Urlaub geführt wird und damit zur kranken Nachbarin, die sie morgens gebeten hat, etwas aus der Apotheke mitzubringen. Und so kann die ursprüngliche Frage des Mannes, wo soll es nächsten Sommer hingehen, die völlig logische Gegenfrage mit sich bringen, hast du an das Aspirin für die Nachbarin gedacht? Das macht uns völlig fertig. Für die Frau logisch, weil es alles miteinander verknüpft. Und ich muss nachfragen, habe ich es richtig gehört? Und ja, wisst ihr, tut unserem Gehirn Gewalt an, wenn ihr verlangt, dass wir hier zwei Boxen geöffnet haben, die sich doch nicht zu berühren haben. Die normale Reaktion des Mannes in diesem Fall, er zieht sich zurück in die Nixbox. Ja, eine Implikation jetzt aus dieser Gehirnstruktur einer Frau ist, dass eine Frau keine Vorstellung von der Nixbox des Mannes hat. Also eine Frau, behaupte ich mal, kann nicht an nichts denken. Deswegen haben auch meist Frauen Schlafprobleme und nicht Männer. Ich denke halt an nichts und Schlaf. Eine andere Implikation ist, dass sich Frauen auch alles merken können. Merken tut man sich am besten die Dinge, die man mit Emotionen und Leidenschaft verbindet. Bei den meisten Dingen eines Mannes verbinden wir weder Emotionen noch Leidenschaft. Es gibt ein paar, aber nicht viele. Bei der Frau ist alles mit Emotionen und Leidenschaft verbunden und deswegen können sie sich auch viele Dinge merken. Das Dritte, was jetzt aus dieser Gehirnstruktur einer Frau folgt, ist, dass sie in der Lage ist, viele, viele Dinge auf einmal zu machen. Sie kann kochen, dabei die Wäsche nicht vergessen, einen Arzttermin vereinbaren, dem Kind bei den Schulaufgaben helfen, dafür sorgen, dass die beiden anderen Kindern sich nicht die Augen auskratzen und das alles gleichzeitig. Ein Mann könnte sich um die Schulaufgaben kümmern und wahrscheinlich besser noch als die Mutter, aber er würde vergessen, dass er noch zwei andere Kinder hat, die Nudeln überlaufen und die Wäsche in der Trommel vermodert. Und wie war das mit dem Arzttermin? Das ist halt die unglaubliche Fähigkeit dieser vernetzten Struktur. So, und findet sich das jetzt in der Bibel wieder? Ja, Ben. Ja, da hast du schon was sehr Wichtiges auch rausgefunden, ja. Naja, das wirkt für dich so und für mich auch, aber es gibt eine Spezies, die das alles logisch auch findet und es ist auch gut so. Denn dadurch hat sie die Möglichkeit, eben auch alles miteinander zu verbringen, die Frau. Ja, und wenn wir jetzt die Bibel öffnen, da findet sich das eigentlich auch wieder, ne? Wenn wir jetzt mal Aufgaben betrachtet, die Gott Männern gibt, dann sind das oft gigantische Aufgaben, die aber stark abgegrenzt sind. Der erste Beruf der Welt war was? Ja, Gärtner und Taxomane, ne? Taxomane, was ist das? Das ist einer, der Spezien klassifiziert. Das war ja die Aufgabe vom Adam. Der sollte jedem Tier so seinen Namen geben, ne? Und ich glaube, dass Adam wohl der beste Gärtner der Welt, beste Taxomane der Welt, so viel gab's zugegebenermaßen nicht, aber sich da auch 100% rein investiert hat. Noah musste eine Arche bauen, 100 Jahre lang, das war sein Projekt. Mose, das Volk aus Ägypten führen, Josua, das Land Kanaan einnehmen, gigantische Aufgaben, aber sehr spezifisch. Und dies war einmal möglich, weil Gott ihnen natürlich die Kraft und die Fähigkeit dazu gab. Und auf der anderen Seite möglich, weil hinter diesen Männern oft starke Frauen standen, die im Hintergrund die 100.000 Dinge erledigt haben, die ein Leben mit sich bringt. Denn zugegebenermaßen, ein Leben entspricht eher so einem Wirrwarr, als dass das Leben sich in drei Schachteln einteilen lässt. Aber dass ein Noah in der Lage war, sich zu 100% auf die Arche zu konzentrieren, naja, wir hatten eben die 100.000 anderen Dinge in seinem Leben geregelt. Vermutlich seine Frau. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück, dieses Füreinander geschaffen, 1. Mose 2, Vers 18, weil Gott Mann und Frau so geschaffen hat, wie sie sind, bietet eine Ehe für beide die Chance, gemeinsam Unglaubliches zu schaffen, wesentlich mehr zu sein als die Summe ihrer Einzelteile. Auf den meisten Gebieten eines Lebens wird ein Mann froh sein, wenn er eine Frau hat, auf die er sich verlassen kann und mit ihrem vernetzten Denken in der Lage ist, auch das komplexe Leben zu meistern. Die Frau wiederum darf wissen, dass die Gebiete, auf denen ihr Mann stark ist, ja so sind, dass ihr Mann da auch Ungeheures leisten kann und 300% seiner Kraft und seiner Intelligenz und seiner Fähigkeiten auch rein zu investieren. Und somit ist diese Eheregel, diese erste Eheregel, die wir im Epheserbrief finden, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, weder aus der Luft gegriffen noch verstaubt, auch nicht frauenfeindlich, sondern das, was ein Ehepaar dazu führt, im Miteinander und im Füreinander stark zu sein. Wir wissen, also ein Mann hat recht wenig wichtige Boxen in seinem Leben und entsprechend wird er auch nur in sehr wenigen Bereichen seine Frau wirklich bitten, ihn da zu unterstützen und sich seine Ziele zu eigen zu machen. Entscheidend ist jetzt in einer Beziehung, in einer Ehe, dass eine Frau weiß, welche Lebensbereiche bei einem Mann top sind, ganz, ganz oben stehen. Typischerweise lassen sich bei einem Mann diese Top-Bereiche sehr präzise ausdrücken. Ne? Wenn nicht, frag mal euren Mann, bitte nicht, wenn er von der Arbeit kommt, bitte nicht, wenn er gerade mittendrin in seiner Nixbox ist, aber wenn er vom Tauchen kommt, wenn er vom Angeln kommt, das ist dann meist eine gute Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen. Und es reicht jetzt nicht zu wissen, ja, meinem Mann sind die Kinder wichtig oder meinem Mann ist die Gemeinde wichtig. Das geht normalerweise nochmal wesentlich präziser runter. Also zum Beispiel ist es dem Mann wichtig, dass die Kinder sportlich auf möglichst hohem Niveau sind. Ich sage jetzt nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Ziel sind. Ich nehme es jetzt mal als Beispiel. Ein Mann, der sagt, oder ein Vater, der sagt, also das ist Prio 1, Kinder zu haben, die sportlich auf Top-Niveau sind. Darf die Frau erstmal wissen, dass sich dieser Mann bei dem Thema Sport und Fitness der Kinder kümmern wird wie kein anderer. Und sie selbst es aufgrund ihrer 1000 Aktivitäten gar nicht kann. Und ein Schlüssel zu einer glücklichen Ehe ist, den Rücken des Mannes so frei zu halten und ihn zu unterstützen, dass der Vater mit seinem Ziel, Kinder im Sport zu fördern, möglichst gut weiterkommt. Und dazu muss die Frau wissen, dass beim Thema Sport eben ein Kernbereich des Mannes getroffen ist. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es ein gutes Top-Ziel ist oder ein schlechtes, es ist ein Beispiel. Und viele andere Bereiche im Leben der Kinder sind dem Mann wahrscheinlich nicht so essentiell, sodass er wiederum kein Problem hat, wenn die Frau hier, sage ich mal, ihre Prioritäten auch in den Vordergrund stellt und durchsetzt. Ja. Bei vielen Männern gibt es eine wichtige Box, beruflicher Erfolg. Auch da, ich sage nicht, dass das besonders christlich ist oder ob es gut ist oder schlecht ist, aber bei vielen Männern ist das so. Und wenn ein Mann einen beruflichen Rückschlag erleidet, der jetzt das zum Top-Punkt seines Lebens hat, dann ist er typischerweise wesentlich mehr betroffen als eine Frau. Bei einer Frau wäre es halt irgendeine Box unter vielen und das berührt auch alles. Beim Mann bricht halt, wenn jetzt hier so ein großer Klotz wegfällt, schon eher eine ganze Welt zusammen. Wir werden nächstes Mal darüber sprechen, was bei einem Mann auf die Top-Prioritätsliste zu stehen hat. Und wir werden auf seine Liebe, seine hingebungsvolle Liebe zur Frau auch zu sprechen kommen. Na, so wie Christus den Leib der Glaubensgemeinde geliebt und gerettet hat, so soll es auch der Mann mit seiner Frau machen. Aber dazu dann nächstes Mal mehr. Also es gibt durchaus auch für den Mann biblische Anweisungen, was gute Top-Themen sind und was nicht. Aber unser Vers heute war, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und mein Ratschlag für nicht verheiratete Frauen, die einen Mann kennenlernen, erforscht mal, was auf seiner Top-Prioritätsliste steht. Es werden vermutlich nicht mehr als 3-4 Dinge sein. Ich kenne Männer, wo es nur 1-2 Dinge sind. Ich persönlich kenne keinen, wo es mehr als 5 sind. Mag es geben, ne? Wir sind alle unterschiedlich. Typischerweise sind es wenige. Und dann, Frauen, überlegt euch, ob ihr euch ein Leben vorstellen könnt, wo ihr diese Top-Prio-Listen des Mannes nicht nur akzeptiert, sondern voll unterstützt. Und sagt, ja, ich möchte hinter meinem Mann stehen und dass diese Top-Themen gefördert werden, ihnen da den Rücken frei halten, ihn unterstützen, soweit es geht. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann wird es sehr schwierig werden. Und wenn ihr dazu bereit seid, ich glaube, dann sind alle Voraussetzungen gegeben, dass ihr wirklich ein tolles Team, eine tolle Partnerschaft auch bilden könnt. Wenn ein Mann dieses Wissen hat. Für verheiratete Frauen ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen, aber auch ihr findet heraus, wenn ihr es nicht schon wisst, was die Top-Themen eures Mannes sind, so präzise wie möglich. In aller Regel werdet ihr keinen Erfolg haben, an dieser Liste etwas zu ändern. Es gibt Ausnahmen. Die Bekehrung ist zum Beispiel ein Ereignis, wo die Priolisten eines Mannes radikal auf den Kopf gestellt werden können. Also das gibt es auch. Aber versucht nicht, diesen Wechsel zu erzwingen in den Prioritäten. Normalerweise führt es dazu, dass der Mann zutiefst frustriert wird, verletzt wird und entweder geht es in einen langen Ehekrieg oder der Mann ist frustriert und zieht sich in seine Nixbox zurück und geht da gar nicht mehr heraus. Also schwierig. Aber wenn der Mann feststellt, dass ihr euch unterordnet, seine Prioritäten zu euren macht, und das kann auch Opfer bedeuten. Ich glaube, die meisten Männer würden ihre Frauen dann auf Händen tragen. Weil sie sehen, ich habe eine Partnerin an der Seite, die ein Ja zu diesen Top-Themen hat, die ich habe. Über die 3000 Themen des Alltags, da wird euch der Mann dann entscheiden lassen, ist froh darum, wenn ihr denn seine drei Themen zu würdigen wisst. Und ihr werdet nicht geknechtet sein, sondern einen passenden Platz an der Seite eures Mannes auch einnehmen können. Ja, mir selbst ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, Gottes Wort so präzise, deutlich und klar wie möglich weiterzugeben. Das ist etwas, was sich natürlich in vielen Facetten widerspiegelt. Eine Facette war, dass ich in Korntal da mein Studium gemacht habe und dieser Weg wäre nicht möglich gewesen, wenn Claudia mich nicht unterstützt hätte und mir da den Rücken frei gehalten hätte. Und dafür liebe ich sie. Auch dafür. Ja, und weil Gott Mann und Frau so geschaffen hat, wie wir sind, bietet eine Ehe also für beide eine Chance, wesentlich mehr zu sein als die Summe ihrer Einzelkomponenten, Einzelmenschen. Auf den meisten Gebieten eines Lebens wird ein Mann froh sein, wenn er sich auf seine Frau verlassen kann, mit ihrem vernetzten Denken auch das komplexe Leben zu meistern. Und eine Frau darf wissen, dass die Gebiete, auf denen ihr Mann stark ist, ihr Mann eben Ungeheures leisten kann, mehr als sie jemals in der Lage sein wird. Ja, so möchte ich eigentlich hier an diesem Punkt enden. Wir gehen hier nochmal auf die letzte Folie, wo die Frage an euch Frauen auch weitergegeben wird. Was sind die Top 5 oder wie viel auch immer Themen meines Mannes? Arbeitet dran, dass ihr da auch eine Antwort habt und was es denn auch für euch bedeuten könntet. Und das ist die Umsetzung von Epheser 5, 22, 24. Und wie gesagt, die Fortsetzung folgt. Die neuen Verse kommen dann das nächste Mal.